Damen, alle Zeit, nicht nur an diesem heißen Tag, Sommertag. Und wir danken Gott, dass wir nicht so viele heiße Tage haben wie diese. Wir sind Gott dankbar, aber wir freuen uns, dass es auch Sommer ist. So, ich lade euch ganz herzlich ein. Mein Thema heute ist, Gott hat ein herrliches Angebot für jeden Einzelnen von uns. Also, der Supermarkt Gottes ist voll. Das Lagerhaus Gottes ist voll. Seine Schatzkammern sind voll. Wir sind eingeladen, zu kommen und zu nehmen und uns zu bedienen. Was nützt der reich gedeckte Tisch, wenn wir nicht kommen und nicht essen? Also du bist eingeladen, zu kommen und zu nehmen, was Gott uns zu bieten hat. Das göttliche Angebot reicht für jeden aus. Manchmal denkt man, ja, Gott ist irgendwo erschöpflich oder dass man, die Leute nehmen zu viel mit. Nein, du kannst Gott nicht arm machen. Du kannst Gott nicht arm essen, du kannst Gott nicht arm trinken, du kannst Gott nicht arm beten, du kannst Gott nicht arm, ja, fordern. Gott ist immer da und er will uns segnen. Ich möchte noch einladen für morgen. Morgen wird das Thema sein, wie wird man stark im Glauben, so richtig Power. Also, dass du aufstehen kannst, widerstehen kannst, Widerstandskraft hast, Standkraft hast, ja, Durchhaltevermögen hast. Wie wird man stark im Glauben? Was muss man dann tun? Dann am Sonntag wird das Thema sein, Gott wirkt, wenn man mitmacht. Wenn du nicht mitmachst, Gott macht ohne uns überhaupt nichts. Du musst also mitarbeiten. Paulus schreibt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Und dann geht's weiter. Mittwoch, bei uns gibt es nur gute Nachrichten. Wir haben also keine schlechten Nachrichten. Wir verbreiten gute Nachrichten, dafür sind wir da. Und so weiter. Schau diese Einladungszettel an, da sind die nächsten Themen drauf. Das göttliche Angebot. Was bietet uns der Herr? Er bietet uns die Fülle an. Er bietet uns sein Segen an. Er bietet uns überaus viele Gnaden an, also Gnade in Plural, also in Mehrzahl. Sein Lagerhaus ist voll. Gottes Angebot ist sein Service, reichen für jeden Einzelnen aus. Also wenn du zu Gott kommst, dann wirst du von Gott bedient. Ich lese Psalm 65, Vers 10, dort heißt es, die Brünnlein Gottes haben Wasser die Fülle. Mein Vater und ich haben mal, nicht ich und mein Vater, sondern ich, mein Vater und ich so, wir haben mal mitgegraben, ich musste immer die Eimer wegtragen und die Erde wegschütten, wir haben einen Brunnen gegraben. Und dann sagte er, wir stoßen jetzt auf eine Wasserader. Und das war ein Segen für uns, dass wir eine Wasserader erreicht haben, wo das Wasser einfach immer da war. Auch wenn es so ein trockener Sommer war und wenn es heiß war und wenn die anderen Wassermangel hatten, wir hatten immer Wasser, weil wir eine Wasserader angezapft haben. Und jeder, der wirklich gläubig wird an Jesus Christus, zapft eine Wasserader Gottes an. Eine Segensader. Gottes Brünnlein haben Wasser. Die Fülle klingt so ein bisschen kindlich, Brünnlein. Aber Gottes Brunnen ist sehr tief. Gottes Brunnen sind manchmal sehr tief. Seine Quellen sind unversiegbar. Wir dürfen die Gaben Gottes, seine Kräfte genießen, neu entdecken. Der Feind versucht uns immer wieder, diese Brünnlein zu verstopfen. Ich denke nur an Isaac. Der hat ständig gegraben, immer wieder einen frischen Brunnen, nochmals einen Brunnen. Der Feind versucht, aber irgendwann hat er sein Schießpulver verschossen. Du darfst also nicht resignieren und dich aufgeben. Gott hat Geduld und du musst auch Geduld haben. Und er hat für dich Wasser, die Fülle, dass du keinen Mangel hast. Entdecke die Quellen Gottes, die versiegen nie, sind unausschöpflich. Bei Gott ist viel mehr, als was wir uns vorstellen können. Wenn Gott segnet, da heißt es, er segnet über Bitten und Verstehen. Du bittest vielleicht, lieber Gott, gib mir Brot, aber der gibt noch auch Butter, er gibt auch die Wurst und er gibt noch Käse drauf und er gibt dir die Fülle, dass also reich gedeckter Tisch ist. Also er gibt uns über Bitten und Verstehen. Wir können uns gar nicht das ausmalen, was Gott uns alles anbietet. Er hat Überfluss, bei ihm ist die Fülle. Und da, wo Gott ist, da kommt immer was nach. Also die Quelle versiegt nie, da wächst was nach, da bricht sich wieder was Neues durch. Du denkst, jetzt ist fertig. Also mehr hat der liebe Gott nicht. Aber nein, da kommt wieder was Neues, was du noch nie gehört hast, was du noch nie erfahren hast. Es gedeiht wieder weiter, es entwickelt sich wieder weiter. Also die Segensader Gottes, die ist also unerschöpflich. Wenn du mal auf diese Segensader gestoßen bist, so wie diese Wasserader bei uns, also die anderen hatten, sogar die Nachbarn kamen zu uns, Wasser zu holen, weil wir Wasser hatten, eine Wasserader hatten. Das ist also ein Segen, so einen Brunnen zu haben. Und es musste gar nicht tief sein, man musste nur an der richtigen Stelle graben. Also wenn du den Segen Gottes haben möchtest, grab an der richtigen Stelle. Viele Leute graben an falschen Stellen, wo kein Wasser ist. Und dann wundern sie sich, ach, da kommt nichts raus. Da kannst du 20 Meter, 30 Meter tief graben, da kommt immer nichts. Du brauchst die Wasserader. Du musst wissen, hier fließt eine Wasserader. Hier war vielleicht vor Zeiten, vor Urzeiten irgendwo ein Bächlein oder ein Strom oder was es auch immer war. Gott, der Ewige, wo er ist, ist immer alles endlos. Ewig, endlos, unbegrenzt. Maß, ohne Maß über Widmer zu verstehen. Der Angebote Gottes sind für den materialistischen Menschen nicht verständlich. Er sagt, von was reden die auch immer? Oder wovon leben die denn eigentlich? Die Leute fragen mich manchmal, wovon lebst du? Ich lebe vom Glauben. Ich vertraue dem Herrn. Und Gott gibt immer den Seinen mehr, als wir bitten und verstehen. Er gibt uns. Er segnet uns so überaus reich. Wir müssen nur lernen, mit der Gnade Gottes umzugehen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Angebote Gottes sind also für den Menschen, den normalen Menschen, also den Nichtchristen, auch den Namenschristen, sehr unverständlich. Zum Beispiel die Erwählung, dass Gott uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wie kann er an mich gedacht haben? Wie kann er mich segnen und wie kann er sich an mich erinnern? Es gibt inzwischen 7 Milliarden Menschen. Wie kann er gerade mich rausfinden? Der Herr kennt dich bei Namen. Er weiß, wo du wohnst. Er weiß sogar deinen Spitznamen. Der Herr kennt sogar deinen Spitznamen. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt. Und das ist für den normalen menschlichen Verstand unbegreiflich. Da bin ich noch gar nicht geboren. Mein Vater ist nicht gegeben. Meine Mutter ist nicht gegeben. Meine Oma ist nicht gegeben. Mein Opa ist nicht gegeben. Aber der hat mich schon gewollt. Wir müssen also die Gnade Gottes annehmen. Das ist dann die andere Sache, die andere Seite. Also er wählt auf der einen Seite und wir müssen die Gnade Gottes annehmen auf der anderen Seite. Das Angebot steht. Ich werde nie vergessen, wir kamen aus Litauen, also wo wir groß geworden sind, nach Bayern. Und wir haben da bei einem Bauern, Grundbesitzer, geholfen, Kartoffel sammeln. Kartoffelklauben heißt es dort. Und haben wir Kartoffeln gesammelt und dann gab es nach der Arbeit Essen. Und der Bauer bekreuzigt sich und fängt an zu essen. Wir sind ja zivilisiert, nicht so wie die Bajuwaren. Also zuerst bitte greifen Sie zu, dass jemand bittet und ermutigt, bitte greifen Sie zu. Der hat sich bekreuzigt und gegessen und hat uns dumm angeguckt, warum wir nicht essen. Und dann, als er fertig war, lässt er den Tisch abräumen. Und mein Vater sagt, und er hat uns nicht gebeten, auch zuzugreifen. Du bist selber schuld, wenn der Tisch gedeckt ist und wenn du nicht zugreifst. Wenn das Angebot Gottes steht und gilt, ist es für dich, ausschließlich für dich. Du wirst mit eingeladen. Und die Gnaden Gottes, was es auch immer ist, du musst selber zugreifen. Der Tisch ist gedeckt, reich gedeckt. Im Angesicht deiner Feinde deckt der Herr dir den Tisch. Deine Widersacher, deine Gegner, die dir am Stuhl sägen, für die dürfen zugucken, wie Gott Gutes für dich macht und bereitet. Aber du musst dich entscheiden, du musst handeln, du musst es nehmen und dich bedienen. Wenn du nicht isst, bist du selber schuld. Und du musst alles dran setzen, deine Berufung, deine Erwählung festzumachen. Du bist erwählt, aber du musst jetzt auch etwas tun. Nicht nur sagen, ich bin erwählt, Halleluja, ich bin jetzt das und das und das. Du kannst alles sein und doch nichts sein, wenn du nicht deine Erwählung festmachst. Gott nimmt uns an, aber wir müssen Ja sagen. So wie bei einer Ehe. Da gehst du zum Standesamt oder zum Traualtar und da musst du Ja sagen. Du kannst auch Nein sagen, das ist auch deine Sache. Aber du musst Ja sagen und mit diesem Ja ist alles inklusiv. So Gott sagt, ich liebe dich, ich will mit dir gehen, ich will mich mit dir verbinden, ich will dein Partner sein, ich will dein Weggenosse sein, aber du musst Ja sagen. Und dann gehst du mit ihm durch dick und dünn. Dann wird dir nichts erspart bleiben. So, das Ja müssen wir sagen, sonst nützt die ganze Erwählung nichts, der ganze Bund nichts. Wozu denn das alles? Die Versprechen Gottes müssen also immer wieder eingelöst werden, so wie bei einem Scheck. Weißt du, du musst deinen Scheck mitnehmen und deine Unterschrift drunter leisten. Früher war das so, heute genügt deine PIN-Nummer. So, und du löst dann das ein, was dir versprochen, was dir gegeben worden ist. Gott hat uns also alles gegeben, aber er macht nichts ohne uns. Ist vielleicht jetzt schockierend für einige Fromme, Pfingstler und so weiter, der Herr macht alles, der Herr macht alles. Ich muss dir eines sagen und ich sage dir die Wahrheit, der Herr macht überhaupt nichts. Du machst es. Der Herr motiviert dich, der Herr pusht dich, der Herr hilft dir, der Herr greift dir unter den Arm und so weiter. Und er sagt, ich helfe dir, ich stehe dir bei. Hör mal, lies mal die Bibel, da steht es immer wieder. Ohne dich macht Gott uns nichts. Der befreit uns nicht, wir müssen uns selber befreien. Er löst uns von den Ketten, aber aus dem Gefängnis musst du selber rausgehen. Der Starke ist für dich gebunden. Wenn wir nicht wollen, dann kommen wir auch nicht in den Himmel. Es liegt an unserem Willen. Ich will, Herr, stimme bei. So beten die Menschen der Bibel. Unser Wille, unsere Entscheidung ist entscheidend, ob Gottes Wille wahr wird oder nicht. Ob Gottes Versprechen wahr werden oder nicht. Unsere Entscheidung. Ich will, nicht ich kann, ich sollte oder was weiß ich, die ganzen faulen Ausreden. Du musst radikal sein. Ich will. Gott lädt uns zu seinem Fest ein, aber du musst kommen. Gott lädt uns zu seinem Fest ein, aber du musst kommen. Du darfst auch absagen. Du kannst dich entschuldigen und sagen, guck mal in der Bibel, bei dieser Hochzeit, da kamen die Leute und haben sich nacheinander entschuldigt. Ich habe das genommen, ich habe das gekauft, ich habe das gemacht und so weiter. Und jeder hat eine faule Ausrede. Auch im christlichen Bereich haben viele Leute faule Ausreden. Ja, heute ist zu heiß, nächstes Mal ist zu kalt, nächstes Mal ist irgendetwas anders wieder. Es wird immer was sein, der Teufel wird immer dir etwas in den Weg stellen, damit du ja nicht kommen musst und damit du das verpasst. Nach 5. Mose 30, Vers 19 heißt es, ich lege dir Segen und Fluch alles vor dir bei. Segen und Fluch. Und du entscheidest, Segen oder Fluch. Du kannst Glück oder Unglück selber wählen. Du kannst Freiheit oder Gefangenschaft selbst wählen. Ich lege dir den Weg vor und nach deiner Entscheidung, von deiner Wahl, hängt alles ab. Wir müssen wählen. Gott gibt uns freien Willen. Den hat er uns gegeben und Gott sei Dank, dass wir diesen freien Willen haben, aber ich muss das Heil, die Erlösung annehmen, was Jesus mir anbietet, das Angebot. So, was nützt? Du kriegst so viel Reklame in deinen Briefkasten heutzutage. Verstehst du? Werbung für das und für das und für das. Lauter Sonderangebote, aber du musst hingehen und kaufen. Die sind da. In Hosea Kapitel 4, Vers 6 heißt es, die Menschen sterben, kommen um, gehen verloren, aus Mangel an Erkenntnis. Aus Mangel an Erkenntnis, weil sie verblendet sind, weil sie dumm sind, geistlich gesprochen, weil sie ignorieren und sagen, ja, das ist für die, das ist zu billig, zu einfach. Du, und die Gnade ist zu einfach. Geschwister, ich muss euch sagen, die Gnade ist narrensicher, einfach. Da muss nur kommen und sagen, ja, Herr, und das ist schon passiert. Das ist Gnade. Sie stehen manchmal vor ihrem Glück, Menschen, und sie wissen, das hat alles Gott für mich bereitet, das gilt alles für mich, aber sie nehmen es nicht. Sie beanspruchen es nicht. Das Land ist offen. Du kannst dich niederlassen, wo du willst. Aber wenn du nichts tust und sagst, ja, lass den Herrn machen. Und der Herr wird nichts machen. Der wird dich nicht am Schopf nehmen und dich versetzen. Das kann nur bei der Entrückung noch passieren. Das ist das Letzte, wo der Herr was macht. Gewaltsam. Dass er dich wegschnappt von dieser Erde. Aber sonst, solange die Gnadenzeit noch gilt, musst du etwas tun. Viele Menschen gehen also an ihrem Glück selbst vorbei. In Johannes 3, Vers 2 heißt es, dass Gott uns wünscht, also Gottes Wunsch ist es, dass deiner Seele in allen Stücken gut geht. Dass du nicht depressiv bist, dass du nicht entmutigt bist, dass du nicht schwach bist. Deiner Seele soll es gut gehen, aber es liegt an dir, ob es dir gut geht oder nicht. Du musst dir gut gehen lassen. Du musst dir gut gehen lassen. Es liegt an uns, ob wir was unternehmen. Nicht der Herr macht es. Der Herr hilft dir. Der Herr hilft dir aus der Traurigkeit raus. Er salbt unser Haupt mit Öl, schenkt uns voll ein. Weißt du, Gott will, dass deiner Seele gut geht, dass deinem Geist gut geht, dass deinem Körper gut geht. Das ist Gottes Wille. Absolut. Und Erlösung geschieht. Und ich sage dir, wie Erlösung geschieht. Hier im Kopf, mit jedem Gedanken. Du wirst erlöst mit den Gedanken. Du wirst nicht erlöst, dass dich jetzt jemand nicht packt und sagt, sei frei, sei los im Namen Jesu. Nein, in deinem Kopf. Du beginnst in deinem Kopf zu faulen und zu stinken und du beginnst in deinem Kopf gesund zu werden. Dir geht's, wie deiner Seele geht. Natürlich, wir wissen nicht, wo die Seele sitzt. Sitzt sie hier, hier oder sonst noch wo? Die Seele sitzt im Körper. Und der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich muss dem Heiligen Geist Raum schaffen. Also Erlösung geschieht in unseren Gedanken. In der Bibel heißt es, wir sollen die Gedanken, 2. Korinther 10, wir sollen die Gedanken gefangen nehmen. Unsere Gedanken. Nicht einfach so spazieren gehen. Weißt du, viele Leute lassen die Gedanken spazieren. Denken an alles Mögliche. Und Gottes Angebot ist, nimm die Gedanken gefangen. Sei ein Gedankenjäger. Wir sollen also die Gedanken einsperren. Gedanken ist nicht nur vertreiben. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, wir sollen diese gefangen nehmen, zusammenbinden und irgendwo in die Ecke stellen. Das ist gefangen nehmen. Festnehmen. Nicht nur vertreiben. Leute, hört auf, die dummen Gedanken nur zu vertreiben. Die kommen morgen wieder. Und zwar mit 7 anderen Gedanken. Die sind noch schlimmer, wie die Gedanken waren, die du gehabt hast. Also dieses Vertreiben ist Blödsinn. Du musst anfangen, die Gedanken festzunehmen. 2. Korinther 10. Wir nehmen die Gedanken gefangen, heißt, sagt uns der Apostel Paulus, Vers 4. Einfach die Gedanken gefangen nehmen. Das kommt nicht in meinen Kopf. Damit gebe ich mich nicht ab. Du musst deinen Gedanken Nein sagen. Kommt nie, mir nicht zu nah. Ich erschieße euch. Ja. Die Gedanken in Schach halten. Und es ist erstaunlich. Mit einer guten Waffe kannst du 1000 Leute in Schach halten. Und mit einer guten geistlichen Ausrüstung kannst du tausende von Gedanken, negativen Gedanken in Schach halten. Die lasse ich nicht an mir rankommen. Und sobald du aus der Reihe dich bewegst, schieße ich. Ja. Und das weiß, und da gibst du ein paar Schüsse in die Luft ab. Du musst dich wehren. Du musst dich gegen diese negative Gedanken wehren, aber du musst sie gefangen halten, in Schach halten. Die können kommen, du kannst nichts dafür, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst etwas dafür, dass sie auf deinen Kopf Nester bauen. Und mein blöder Gedanke, das kommt jedem Menschen vor. Jedem gesunden Menschen, der noch gesund im Verstand ist. Aber jeder gesunde Mensch sagt, nee, damit will ich mich nicht abgeben. Damit quäle ich mich nicht, damit gehe die Sache nicht nach, das interessiert mich, das ist nicht mein Problem. Viele Leute stecken ihre Nasen drin in Dinge, die sie nichts angehen. Und da sollten wir uns fernhalten, aus Sachen, die uns nichts angehen. Was geht dich dein Nachbar an und deine Nachbarin? Was gehen dich die Leute, was weiß ich wohin, irgendwo auf irgendeinem Fleck in dieser Erde? Weißt du, da lesen Leute Nachrichten und fühlen sich betroffen. Also ich habe zu wenig. Ja, Leute, beten. Schreib manchmal, wenn irgendwo ein Unglücksfall ist, ich habe zu wenig gebetet, ich hätte mehr beten sollen, dann wäre das nicht passiert. Blödsinn. Du kannst so viel beten, so viel du willst, wenn Gott es bestimmt hat, wird es passieren und niemand kann es verhindern. Egal was es ist. Du bist nicht der liebe Gott, aber das ist so diese Allmachtsgedanken und Gefühle, was manche Christen entwickeln. Meine Gebete verändern die Welt. Deine Gebete verändern nur dich und deine Umgebung und dein Inneres. Das ist, was verändert wird. Oder dass du eine andere Einstellung zu den Sachen bekommst. Gott bietet uns seine Waffenrüstung an. Und seine Waffenrüstung ist ganz was anderes, als was die Leute oft denken, was Waffenrüstung ist. Jeder gefangene Gedanke ist ein Sieg für dich. Und deshalb fang bei kleinen Dingen an, bei dummen Gedanken. So dumme Gedanken, Neidgedanken, Eifersuchtgedanken, Hassgedanken, Bitterkeitsgedanken. Fang bei diesen kleinen Gedanken an. Nimm sie gefangen und sag, du hast kein Recht über mein Leben. Du darfst mich nicht bestimmen. Weißt du, Krankheitsgedanken, nur als Beispiel. Auch da, niemand kann dich krank machen, es sei denn, du erlaubst dich, dass du krank, erlaubst dem, dass der dich krank macht, mit seinen Attacken, mit seinen Reden und so weiter, auf sein Eindringen, dass er dich nervös und verrückt macht. Jeder gefangene Gedanke ist ein Plus für dich, ein Stück Heiligung, was du erlebst. Nimm diese Gedanken gefangen. Nein, das will ich nicht denken. Luftschlösser bauen, so, weißt du, das machen viele Christen und dann wundern sie sich, wenn dann diese Träume zerplatzen. Jeder gefangene Gedanke ist ein Schlag gegen die Festung Satans, gegen das Fleisch, unser menschliches Fleisch, unseren Körper, was auf uns eindringt, was uns beherrschen möchte. Jeder gefangene Gedanke ist ein Dämon, ein Teufel weniger. Jeder gefangene Gedanke, fang an, deine Gedanken einzufangen, werde ein Gedankenfänger. Stell Gedankenfallen, wo du die ganzen negativen Gedanken auffängst, abfängst. Deine Anfechtungen. Jeder gefangene Gedanke ist eine Anfechtung weniger, eine Sünde weniger, ein Übel weniger. Und so werden wir mit dem Teufel fertig. Mit uns selber hier innen drin. Mit Untugenden und schlechten Gewohnheiten oder Lüste und Gelüste. Du musst abwägen, ist die Lust von Gott, ist die Lust gut, ist die Lust, dient sie mir? Ist es heilsnotwendig, diese Lust? Muss ich das unbedingt haben? 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5. Durch Jesus Christus nehmen wir die Gedanken gefangen. Du musst den Namen Jesus verwenden und dann und hast fest und hältst fest und lässt nicht los. Oder auch die Träume. Viele Menschen haben Albträume, schreckliche Träume. Es reicht nicht aus, sie nun zu vertreiben. Vertriebene Gedanken, die suchen dann ein paar andere Freunde, kommen von einer anderen Seite durch eine andere Tür. So, sie müssen gefangen genommen werden, eingesperrt. Und da bleibst du schön drin. Und dann klopfst du wieder, ich möchte raus, und kratzt an der Tür. Du musst diese Gedanken festhalten, festnageln. Da bleibst du drin. Wir werden diese Tage hier auch sprechen darüber morgen. Wie wird man stark im Glauben? Ich lasse dich nicht raus. Du musst dich hinter der Tür stellen und sagen, da kommt niemand raus. Wir müssen einen Raum haben, wo wir die Gedanken einsperren. Und das ist die Gebetskammer. Du sagst Gott und diese Gedanken bleiben bei Gott. Die meisten Leute wissen nicht, wie man Gedanken einsperrt. Die versuchen selber zu fuchteln und rumzumachen und zum Doktern und so weiter und machen sich fertig. Du musst in die Kammer rein, stellst dich vor der Tür und Jesus ist die Tür. Und du stehst nur da und bewachst, dass diese Gedanken nicht mehr zu dir kommen. Du bestimmst, was dich besucht und was dich nicht besucht. Und du erlaubst oder nicht, oder erlaubst es nicht. Es liegt an dir. Sonst hast du keine Ruhe. Also Gedanken gefangen nehmen. Gott hat uns die Autorität gegeben. Das ist in diesem Angebot Gottes drin für uns heute. Sei stark, sei männlich und nimm zu immer mehr im Werk des Herrn. Wenn du die Gedanken spazieren gehen lässt, weißt du, du wirst immer tiefer sinken. Es wird mit dir immer schlimmer werden. Wir müssen lernen, unsere Gedanken zu steuern. Und ich habe hinten so Blättchen rausgegeben vor Jahren, Proklamationen. Du kannst also diese Proklamationen gebrauchen, für dich gebrauchen und steuern im Namen Jesu. Da geht ihr alle rein in den Mülleimer. Du brauchst einen Mülleimer für deine dummen Gedanken. Und die musst du entsorgen. Im Sprüche 23, Vers 7 heißt es, wie man in seinem Herzen denkt, so ist man. Wie man in seinem Herzen denkt, so ist man. Und wie denkst du in deinem Herzen? Wie denkst du von dir selber? Nicht, wie denkst du von anderen, das interessiert mich gar nicht. Das bewirkt auch gar nichts. Aber wie denkst du von dir selber? Ich bin ein Esel, ich bin ein Lump, ich bin ein Waschlappen, ich bin ein Versager, ich bin krank, ich bin verflucht. So wie man in seinem Herzen denkt, und das jeden Tag dreimal. Das, so ist man, steht in der Bibel, also ist nicht meine Erfindung. Wie man in seinem Herzen denkt, so ist man. So lebt man. So benimmt man sich. Und du hast die Wahl. Deine Gedanken frei laufen lassen. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Oder du kannst sagen, nee, danke. Ich sortiere. Ich wähle. Ich sag nein. Und es ist wichtig, zu sortieren und sich zu entscheiden, das will ich und das will ich nicht. Und du musst erst mal wissen, was will ich überhaupt? Nicht, was der liebe Gott will, was willst du? Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie der im Himmel passiert. Weißt du, du musst für den Willen Gottes hier auf dieser Erde sorgen, dass es passiert. Du bist erwählt, du bist berufen und du hast jetzt die Wahl. Ja oder nein? So, und der Teufel kommt und er wird versuchen, deine Gedanken zu kontrollieren. Er ist ein Dieb und der Dieb stiehlt und bestiehlt dich, wenn du es erlaubst. Wenn du die Sache nicht absicherst, wenn du nicht ein Sicherheitsschloss hast in deiner Wohnung, dann bricht er ein. Und das heißt also, nimmt gefangen. Der kommt gar nicht zu dir, weil er weiß, hier komme ich nicht durch. Der hat eine Stahltür. Da ist Jesus die Tür. Wir sagen so einfach, aber du musst dich in Sicherheit bringen. So denken, wie Jesus denkt. Der Teufel versucht zu stehlen, wo er nur kann. Wo man ihn erlaubt, wo man unvorsichtig ist, leichtsinnig ist, wo man leichtfertig ist. Man liest jeden Schund, jeden Dreck, guckt sich jeden Film an. Und dann wundert man sich, ich habe Albträume, Schweiß gebadet. Da liegst du im Bett, guck nicht jeden Mist an. Und das ist das Problem bei vielen Christen heutzutage in unserer westlichen Hemisphäre. Die konsumieren jeden Dreck. Die Inder sagen, das, was der Mensch isst, so riecht man er, so riecht er auch. Iss Apfelsine und du riechst wie Apfelsine. Oder viel Apfelsinen und viel Früchte, süße Früchte. Was der isst? Wer Schweinefleisch isst, ich habe nichts gegen Schnitzel, aber ich möchte nur bildlich sprechen. Wer Schweinefleisch isst, der stinkt am Schluss nach Schwein. Verstehst du? Du spürst aus deinen Drüsen überall. Und deshalb hat der liebe Gott so in der Bibel uns gezeigt, warum man Schwein nicht essen soll. Weißt du, du bist kein Abfallverwerter. Schweine sind Abfallbeseitiger. Und all diese Tiere, die so für Abfallbeseitigung da sind, die soll der Mensch gar nicht essen. Geistlich gesprochen. Diese Dinge hier in der Bibel mit den Speisevorschriften, du darfst ein Schnitzel essen, Gott segne dich. Aber ich meine nur, wir sind nicht Konsumenten, dass wir alles schlucken. Und das will die Bibel sagen. Die Christen essen reine Sachen, konsumieren reine Sachen. Und so ist es, wie ich die Gedanken gefangen nehme. Weißt du, wenn du zu viel Krimis guckst, dann hast du Angst, aus dem Auto in der Garage auszusteigen und in die Garage zu gehen. Da denkst du, irgendwo so ein Verbrecher steht hinter der Säule. Ich weiß, wovon ich spreche. Konsumiere nicht diese Dinge und du wirst diese negativen Gedanken nicht haben. Weißt du, wir programmieren unsere Gedanken. Unser Kopf ist wie ein Computer. Der wird programmiert. Das, was du siehst, was du hörst, was du liest, was du beobachtest, du solltest vielmehr dich selber beobachten und nicht die anderen. Schau dich selber an. Da hast du genug Dreck vor der Tür, was du wegkehren solltest. Der Teufel versucht, immer wieder zu kommen und dir irgend so etwas in den Weg zu stellen, damit du ja stolperst. Der Teufel kann Gedanken nicht lesen, ich schwöre euch. Von der Bibel her kann ich das auch begründen. Er kann Gedanken nicht lesen. Aber was er kann uns Gedanken einpflanzen. Und das macht er tagtäglich. Da liest du eine Mail, kriegst einen Brief, einen Anruf. Und ganz besonders am Telefon wird viel gesündigt. Du glaubst gar nicht, wie am Telefon gesündigt wird. Da quatscht dich irgendjemand an, die Tante morgen schon um 5 Uhr. Und beschwert sich bei dir und beklagt sich über den Arzt, über den und so weiter. Weißt du, am Schluss, da ist ein Tag gelaufen. Anstatt dass du betest, bist du schon bequatscht morgens in aller Herrgottsfrühe. Also, halt das Telefon fern, wenn es kannst. Belaste dich mit nichts und mit niemand. Weißt du, Christen sollen unbelastet sein. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Und wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Ich kann, wenn ich will, aber ich muss nicht, wenn ich nicht will. Das ist ganz arg wichtig. So wie man in seinem Herzen denkt, so ist man, so lebt man, so befindet man sich. Bei Gott muss jeder für sich selbst entscheiden, was er will und was er nicht will. Du musst dich selbst entscheiden. Will ich diesen komischen, blöden Gedanken der Bitterkeit, der Verletzung, immer wieder diese Wunde, oh, das tut mir so weh. Oder nehme ich Jesus an und sage, in deine Wunden bin ich geheilt, Herr Jesus. Ich schaue nicht auf das, was ist, sondern auf das, was kommt. Und wir leben viel zu viel von der Vergangenheit. Viele Menschen leben nur von der Vergangenheit. Jesus erlöste uns und hat uns freien Willen gegeben, Ja und Nein zu sagen. Wir können die falschen Geister gefangen nehmen, diese Gedanken und so weiter. Und das ist unser Geschäft, die gefangen zu setzen. Nacheinander kommt rein, pssst, wieder weg. Verstehst du, wir sollten sie entsorgen. Das ist unsere Aufgabe. Täglich greift Satan uns an. Und sag nicht, ja, jetzt habe ich geschafft. Viele sind zu früh begeistert. Du hast es. Solange du lebst, wirst du immer zu kämpfen haben. Da kommt mit neuen Methoden, mit neuen Tricks, mit neuen Argumenten, mit neuen Phrasen. Täglich. Weißt du, du denkst, da habe ich Sieg. Und freu dich nicht zu früh. Auf dem Gebiet hast du Sieg, weil ein Dämon weniger ist. Aber da kommen mit anderen Dämonen und andere Geister und anderen Gedanken. Er will nur eines, dass du ja ihm in die Hölle folgst. Das ist sein Wille. Er will, dass du also absolut ihm mit ihm Schritt hältst und dich mit ihm beschäftigst und traurig bist. Denn er weiß ganz genau, depressive, niedergeschlagene Menschen, traurige Menschen. Wir haben Traurigkeit. Wir müssen mit Traurigkeit manchmal fertig werden. Das ist klar. Nichts dagegen. Aber der Teufel möchte uns so niederdrücken, dass wir gar nicht unser Haupt erheben, dass wir mit ihm in die Hölle gehen, dass wir den Himmel nicht sehen. Meine Bibel sagt, lasst uns wegsehen und lasst uns aufsehen auf Jesus. Was heißt, ich muss von diesem Dreck, von diesem Mist, von diesen negativen Dingen wegsehen und ich muss auf das Gute, auf Jesus schauen. Was es auch immer heißt. In Josua Kapitel 24, Vers 15, da muss sich der Josua entscheiden. Da gab es ein bisschen Probleme im Volk Gottes und die gibt es auch immer wieder. Auch Gemeindeprobleme, die kann ich so niederdrücken. Auch Familienprobleme, die können dich so niederdrücken. Auch persönliche Probleme, die können dich so niederdrücken. Aber was sagt Josua? Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist nicht nur für Traualtar, dieses Wort. Nein, das ist für Christen. Ich und mein Haus. Ich, das, was ich verantworte, worüber ich der Herr bin, das, was ich verfüge, das soll dem Herrn dienen. Ich und mein Haus. Du kannst nicht für die anderen Leute sprechen, aber du kannst für dich sprechen. Und Gott erwartet nicht, dass du für die anderen sprichst, dass du für die ganze Gemeinde sprichst, dass du für die ganze Stadt und die ganze Gesellschaft sprichst. Sprich für dich selber mal. Sei du Herr. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Meine Kinder, meine Familie, mein Esel, mein Pferd, meine Kaninchen. Ja, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es liegt in unserer Macht, Gott zuzusagen oder abzusagen. Das hat Gott dir, dieses Angebot hat er dir gemacht. Gott hat dir die Fülle versprochen und jetzt musst du die Fülle begreifen. Weißt du, bei Gott ist nie was vergriffen. Gott, wenn Gott einmal was gesagt hat in der Bibel, das gilt für alle Zeit und Ewigkeit. Deshalb werden Wunder nur einmal in der Bibel zitiert. Weißt du, schön wäre es, wenn laufend permanent Wunder nach Wunder aufgezählt werden. Nein, Gott sagt, ein Wunder, ein Beispiel genügt vollkommen. Du musst es jetzt nur noch nachmachen. Das Angebot Gottes ist ausreichend, seine Palette ist voll. Gott hat eine Offenbarung gegeben und jetzt macht er daraus was. Er hat dir das Stichwort gegeben, das reicht aus. Du musst nicht mehr haben. Weißt du, da müsst noch ausgemalt und verschnörkelt werden. Nein, es ist da, greif zu. Der ganze Spektrum, was uns in der Bibel versprochen wird, die ganze Offenbarung, da musst du nicht noch was dazu tun. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Lies mal die letzten Verse in der Bibel. Wer was dazu tut oder was wegnimmt, dem wird Gott was dazu tun und was wegnehmen. Also da ist genug drin. Da musst du nicht noch, Herr, ich brauche noch eine Sonderoffenbarung. Oder nimm das weg, dass das aus der Bibel verschwindet. Weißt du, es gibt auch Dinge, wo ich nicht mag. Gewiss, ich könnte ehrlich sein und ich könnte sagen, es gibt ein paar Sachen, was ich in der Bibel nicht mag. Aber ihr lasst beides stehen. Auch die bitteren Kräuter gehören dazu. Das Leid, die Schwierigkeit, die Probleme, die gehören auch dazu. Nimm das weg, Herr. Nur noch das Gute. Seine Gnade reicht aus. Und das ist das Gute dabei. Auch für den schlimmsten Sünder. Seine Gnade reicht aus für dich und mich. Das Angebot ist da. Seine Gnade reicht aus für den größten Versager. Das steht in der Bibel. Ist unsere Sünde gleich blutrot, soll sie schneeweiß werden? Manche sagen, ich bin zu großer Sünder, ich habe eine ganz schlimme Sünde begangen, wieder den Heiligen Geist. Das ist, wie der Teufel die meisten fängt. Und weil die Leute die Bibel nicht kennen und was das alles bedeutet, Sünde wieder den Heiligen Geist, da werden sie gleich gefangen genommen vom Satan. Ich habe dem Heiligen Geist nicht gehorcht. Ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Vergiss es. Wenn du noch gemahnt wirst vom Heiligen Geist, dann hast du die Sünde noch nicht begangen gegen den Heiligen Geist. Wenn Gott noch zu dir redet, also du darfst kommen. Der größte Versager, der größte Schwächling, der darf zum Herrn kommen. Bei ihm ist viel Gnade. Und wie oft fallen wir? Und Gott erlaubt es. Lieber Bruder, liebe Schwester, begreif das, wenn du begreifen kannst. Wir dürfen fallen, aber wir stehen wieder auf und wir machen wieder weiter. Wir dürfen uns nur nicht aufgeben. Die Salbung, die er gegeben hat, den Heiligen Geist, reicht aus für uns. Die Gaben Gottes reichen aus. Ja, ich brauche eine besondere Gabe. Geh mal mit den einfachen Gaben mal um, bevor du die besonderen Gaben erbittest. Die einfachen Gaben. Sein Trost, der Heilige Geist, reicht aus. Sein Angebot ist in Fülle und da. Weißt du, du bist traurig. Und ich sage dir eines, wir werden alle traurig. Jeder Mensch macht Depressionen durch in seinem Leben. Da gibt es keinen. Selbst der Stärkste, der Entschlossenste, der Mutigste. Wir werden manchmal niedergeschlagen. Aber wir haben einen Tröster, der uns beisteht. Das ist der Heilige Geist. Einen Tröster. Der klopft auf die Schulter und sagt, Johannes, beruhige dich. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Gott geizt nicht mit seinen Gaben. Er spart nicht. Er ist großzügig. Weißt du, er schickt in einer Sekunde so viel Sonnenstrahlen auf diese Erde. Oder die Sonne schickt so viel Sonnenstrahlen auf die Erde, was wir in 1000 Jahren nicht verbrauchen können. Weißt du, Gott arbeitet üppig, großzügig. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge haben. Leben und volles Genüge. Du sollst volles Genüge haben in allem. Was heißt das? Du sollst immer genug haben. Du sollst immer sagen, das reicht Gott. Weißt du, wir sollen so weit kommen als Christen, ich bete für mich selber auch, lieber Gott, hör auf zu segnen, ich verkrafte es nicht. Dass wir der Segen, dass wir die Fülle, dass wir es nicht mehr verkraften, lieber Gott, komm lieber morgen wieder und segne uns. Morgen wieder, neu, ganz frisch. Aber weißt du, wie wir als Christen beten? Regen der Segen soll fallen, Tropfen der Gnade. Wir sind schon zufrieden mit den Tropfen. Hör doch auf, mit den Tropfen dich zufrieden zu geben. Erwarte die Fülle, dass du sagst, Gott, hör auf, ich kann es nicht mehr. Ich muss das verdauen, verarbeiten zuerst einmal den ganzen Segen, das Angebot, das du mir machst. Gott hat uns in Jesus volles Genüge gegeben. volles Genüge. Da ist alles, was du brauchst für dein persönliches, irdisches, menschliches, vergängliches Leben. Da ist alles drin. Alles drin. Durch ihn hast du alles, was du brauchst, und zwar mehr als genug. Mehr als genug. Durch ihn hast du die Vergebung, das sind die Angebote Gottes. Durch ihn hast du die Sündenvergebung, egal wie viel. Wenn du sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden. Hör mal zu. Jesus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir alle meine Sünden. Wenn du das betest, weißt du, was du da betest? Die meisten Leute denken gar nicht, wenn sie beten. Sie beten gedankenlos, sie plappern wie die Heiden. Vergib mir alle meine Sünden. Du betest, Jesus, vergib mir die Sünden, die ich gestern getan habe, die ich morgen tun werde und die ich gerade jetzt tue. Alle meine Sünden. Du bittest also das komplette Angebot der Vergebung und du nimmst es. So wie dieser eine schlaue Berliner, die Berliner sind ein bisschen clever, die sollten auch so geistig clever bleiben. Als Tetzel hier war und seinen Ablass verkaufte, dann hat ein schlauer Berliner Geschäftsmann gesagt, Tetzel, pass mal auf, kann ich auch Ablass kaufen für die Sünden, die ich noch tun werde? Dann sagte er, ja, das kostet so viel und hat seinen Ablass gekauft für die Sünden, die er noch tun wird. Und dann bei Prenzlau überfällt er den Tetzel mit seiner ganzen Schatztruhe, mit dem ganzen Geld vom Ablasshandel. Und dann sagt der Tetzel, der Herr wird dich strafen. Sagt er, der kann nicht mich strafen. Ich habe mir schon Ablass gekauft für die Sünden, die ich noch tun werde. Und da habe ich hier schon Vergebung. Der hat geglaubt, was in der Bibel drin steht. Nicht nur Ablass für die augenblicklichen Sünden, sondern Jesus vergibt uns alle Sünden. Halleluja. Alle Sünden. Aber das heißt nicht, dass du darauf lossündigen sollst und kannst. Weißt du, wenn du das mal begriffen hast, mir sind meine Sünden vergeben, ich will Christus nicht nochmals kreuzigen, ich will ihn nicht nochmals beleidigen mit meinen Sünden, dann wirst du nicht sündigen. Weißt du, und dann wirst du vorsichtig leben. Was heißt das? Weißt du, du hast was volle Genüge, du hast Glauben und Gott gibt dir den Glauben nach deinem Maß. Wenn du ein kleines Köpfchen hast, kriegst du wenig Glauben. Hast du großen Kopf, kriegst du großen Glauben. Nach dem Maß, wie du verfasst bist, wie du eingestellt bist. Aber jeder kriegt den Glauben. Es gibt Samenkörner, die sind ganz klein wie Senfkorn. Und manche denken an die Kartoffel oder die Rübe. Verstehst du? Es gibt verschiedene Samenkörner und Samenarten, je nachdem. Aber guck mal, selbst der Senfkorn, diese Senfkornsame funktioniert nach dem gleichen Gesetz wie die Rübe und die Kartoffel. Er gibt uns den Glauben, dass du glauben kannst, mir sind meine Sünden vergeben. Du wirst noch nicht den Glauben haben, um Berge zu versetzen, aber du wirst Glauben haben, an die Sündenvergebung festzuhalten. Ich bin Kind Gottes, ich bin erlöst. Der andere Glaube muss noch wachsen, denn es gibt in der Bibel auch die Gabe des Glaubens. Das ist eine Stufe höher. Das kannst du auch haben. Du kannst alles haben, was in der Bibel drin steht. Aber da musst du dann hineinwachsen zu dem vollen Mannesalter in Christus. So ergibt dir die Kraft, auch die kleine Kraft. Und in der Bibel heißt es, weil du mein Wort bewahrt hast und dich an mein Wort festgehalten hast, will ich dir Kraft geben, zu widerstehen in der Endzeit, Kraft zur Bewahrung, dass du bewahrt wirst. Gott gibt uns die Kraft, weil du eine kleine Kraft hast, aber hast diese kleine Kraft gebraucht. Gott gibt uns nur dann was mehr und weiter, wenn wir die Sachen gebrauchen, die er uns gegeben hat. Dein Glaube wächst, wenn es gebraucht wird, wenn es eingesetzt wird, dann wirst du produktiv. Gott gibt dir die Freiheit. Der Starke ist gebunden. Geh raus aus dem Gefängnis. Ja, wie mache ich das? Steh auf und geh raus. Das ist ganz einfach. Du musst nicht viel tun. Du musst nicht anstrengen und sagen, du bist gebunden, du bist gebunden, du bist gebunden, du bist gebunden. Nein, steh auf und geh nach Hause. Ich bin frei. Wie hat Jesus den Leuten gesagt? Nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, aber das habe ich noch nie gemacht. Nimm dein Bett. Nimm dein Bett auf die Schulter und hau ab. Wir sollen etwas tun. Weißt du, solange wir nichts tun, passiert auch nichts. Geschwister, wir müssen etwas tun. Nicht nur sagen, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Und dann fesselt der Teufel wieder uns mit diesen ausgebreiteten Armen. Dann fesselt er uns an welche Rituale, Kulte oder sonst irgendwelche Formen. Nein, du bist frei. Nimm diese Freiheit. Er bietet dir Liebe an. Wie heißt es in der Bibel? Durch den Heiligen Geist ist die Liebe ausgegossen in unser Herzen. Du musst nicht mehr sagen, oh, ich brauche mehr Liebe. Du brauchst mehr Heiligen Geist. Und je mehr Heiligen Geist du hast, desto mehr Liebe hast du in deinem Herzen. Warum so wenig Liebe da ist? Der Heilige Geist fehlt bei den meisten Leuten. Aber das Angebot Gottes gilt. Heiliger Geist, empfangt den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Oder Frieden. Jesus ist uns gemacht zu Frieden, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und was sonst noch alles in diesem Paket drin sein muss. Und wir müssen das ja nur auspacken. In Johannes 5, Vers 24 sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer an mich glaubt. Gott hat genug Leben für dich in Jesus Christus und du musst nur Jesus annehmen. Nur Jesus annehmen. Und ich sage dir ein Geheimnis, bitte nicht um irgendwelche Tugenden oder irgendwelche Fähigkeiten, sondern bitte um Jesus. Bitte, Vater, gib mir Jesus in mein Leben. Mach mir Jesus groß. Verkläre, Heiliger Geist, Jesus, der mich gesandt hat, der wird das ewige Leben haben. Der kommt nicht ins Gericht, der kommt auch nicht mehr in Verdammungszustände, dass er sich selbst verdammt. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Nein, wenn Jesus in dir wird und in dir Gestalt gewinnt, dann wirst du was. So wie dieses kleine Mädchen, ich habe diese Woche oder letzte Woche euch gesagt, das kleine Mädchen fragt den Papa, Papa, wie groß ist Jesus? Dann sagt der Vater zum kleinen Mädchen, so groß etwa wie ich. Dann sagt er, aber dann guckt er überall aus mir raus. Wenn Jesus in dir ist, wird er aus deinem Leben rausgucken, überall aus den Händen, aus den Füßen, aus dem Kopf, aus den Augen, aus der Nase. Sobald Gott dich berührt, sobald der Heilige Geist dich berührt, entsteht neues Leben. Das ist das Angebot. Sobald Jesus in dir Gestalt bekommt und suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht, hat der Kirchenvater Augustinus gesagt. Alles andere hilft dir nicht. Es hilft dir nicht. Suche nicht da mehr Geistlichkeit, Spiritualität, mehr Gaben, mehr das. Och. Vergiss es. Such Jesus. Fang an, Jesus zu suchen. Stell dir mal vor, die Maria wurde vom Heiligen Geist überschattet. Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist eine Wolke rübergegangen. Und sie wurde überschattet vom Heiligen Geist und aus ihr wurde Jesus geboren. Weißt du, sie hat Jesus empfangen. Wenn schon der Schatten des Heiligen Geistes Wunder bewirkt, was passiert, wenn der Heilige Geist in einem Leben kommt? Denk drüber nach. Denk bildlich. Weißt du, wenn Gott einfach nur seine Hand so über dein Leben ausgebreitet hat, nur dir zugewinkt hat und dir dich angeguckt hat, und du Augenkontakt mit Gott bekommen hast und auf der gleichen Augenhöhe bist wie Gott, plötzlich fließt etwas aus dir raus. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mich sieht, sieht den Vater. Gottes Worte kommen nie leer zurück, wenn er zu dir geredet hat, sich dir offenbart hat. Und das ist, was wir brauchen, Heiliger Geist, Augenkontakt mit Gott. Und wir sollen Gott suchen, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wie er wirklich ist, nicht nur so Beschreibung allmächtiger, du weißt, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, ein Dreieck, ein Auge oder was ist sonst noch was, eine Wolke. Nein, von Angesicht, er ist in mir, der große Gott, der starke Gott, er spricht zu mir. Und sobald Gott einen Menschen berührt, plötzlich bricht etwas auf in ihm. Und das ist das Problem, warum viele Menschen nicht frei werden. Da ist noch nichts aufgebrochen. Das Wort Gottes muss aufbrechen in unserem Leben. Die blutflüssige Frau hat Jesus nur ein bisschen berührt. Schon eine kleine Berührung. Die hat nur ein bisschen Jesus berührt von seinem Zipfel, Rockzipfel. Und was ist passiert? Heilung ging von ihm aus. Gesundheit ging von ihm aus. Die Menschen müssen nur Jesus berühren, mit ihm Kontakt kommen. Weißt du, und nicht nur Wackelkontakt mit dem Herrn Jesus haben, so am Sonntag und dann wieder die ganze Woche nicht. Nein, wir sollten permanent von morgens früh bis abends spät, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, das ganze Jahr über Kontakt mit Jesus haben und nur dort sein, wo Jesus ist und wo Jesus nicht ist, bleibe ich fern, habe ich nichts zu suchen, habe ich nichts verloren. Jesus berühren. Viele berühren den Falschen, den Petrus und wundern sich, dass da überhaupt nichts passiert. Von Petrus geht keine Kraft aus. Von Matthäus auch nicht. Und von, was weiß ich, von niemand geht Kraft aus. Kraft geht nur von Jesus aus. Halleluja. Glaubst du das? Bist du überzeugt? Jesus sagt, wenn wir den Vater um Brot bitten, wird er uns keinen Stein bitten. Er gibt uns immer das Richtige, aber du musst den Richtigen auch bitten. Aber viele berühren also den Falschen, den Judas vielleicht. Ja, stell dir mal vor, Judas war auch noch Apostel in der Zeit, als die Frau den hier Jesus berührte. Stell dir mal vor, du berührst Judas, dann kriegst du einen Geist. Da wirst du nur noch materiell denken. Wenn du den Falschen berührst, kriegst du diesen negativen Geist. Und viele Leute sind von falschen Leuten berührt worden oder haben die falschen Leute berührt. Und dann haben sie einen Dämon. Deshalb, du musst aufpassen, wem du die Hand gibst und wer dir die Hände auflegt, wer für dich betet und mit wem du zu tun hast, mit wem du Kontakt hast. Weißt du, Geister übertragen sich. Sünde überträgt sich und Glaube überträgt sich, Gnade überträgt sich, auch das Negative überträgt sich. So, wenn du den Vater um was bittest, um ein Stück Brot bittest, wird er dir keinen Stein anbieten. Der Teufel bietet immer Steine an. Denk an Jesus, da fängt er schon an. Lass die Steine zu Brot werden. Der bietet dir immer harte Brocken an. Ärgernisse, Anstöße. Schau, was die und was der alles gemacht haben und so weiter. Er öffnet uns die Augen. Und wenn Satan uns die Augen öffnet, dann gute Nacht. Dann kriegst du die Augen nicht mehr zu. Wenn Gott dir die Augen öffnet, dann kannst du die Augen zumachen und kannst das hier alles übersehen. Aber wenn der Satan dir die Augen öffnet, kannst du die Dinge, die nicht einmal das Kleine übersehen. Dann siehst du sogar den Splitter in deines Bruders Auge. Deshalb, wer hat dir die Augen geöffnet? Wer öffnet dir die Augen? Wer ist das? Und wenn du den Vater um Fisch bittest, wird er dir keine Schlange geben. Weißt du, keine Schlange. Das macht nur die Konkurrenz Gottes. Weißt du, Gott passt auf, dass du gute Sachen bekommst, das Wahre bekommst, aber du musst an ihn dich wenden. Und deshalb ist so wichtig, zu wem betest du? Welchen Jesus betest du an? Den materialistischen Jesus, der immer nur verteilt diese Konsumgüter, oder den Jesus, der uns erlöst von Tod und Teufel? Es gibt so viele Raubkopien. Und manchmal sind so Raubkopien viel besser und viel schöner als die echten, so die Fälschungen. Und aber sie sind nie das Original. Die tragen nicht die Signatur, die echte Signatur. Das ist alles nachgemacht. Deshalb hüte dich von nachgemachten Angebote. Auch geistliche, religiöse, christliche nachgemachte Angebote. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das hat mein Vater gesagt. Das ist ein alter Spruch. Und die Alten haben das auch gewusst. Was glänzt, ist nicht immer Gold. Weißt du, wir müssen nur das annehmen, was Gott uns anbietet. Und da sind die Angebote drin. Das ist dieser Quelle-Katalog und Neckermann-Katalog und Otto-Katalog. Da sind die ganzen Angebote drin. Das musst du lesen. Und nicht irgendwelche Bücher, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Weißt du, die stimmen auch mit dem Wort Gottes überein. Es ist sogar sehr viel Bibelstelle, wird sogar rausgedrückt oder kursiv geschrieben. Aber du musst das nackte Wort Gottes lesen. Das nackte Wort Gottes ist wie ein Schwert und wie ein Hammer. Und haut ein. So, das, was Gott dir anbietet, das ist sehr gut. Und das braucht keine Nachbesserung mehr oder Ergänzung. Weißt du, da liest du eine komplizierte Bibelstelle und Gott sei Dank, es ist gut, dass so kompliziert ist. Dann musst du ein bisschen schürfen und kratzen und suchen und ein bisschen mal drehen. Wenn Gott es so einfach machen würde, würde der Teufel das alles missbrauchen. Aber es ist so kompliziert, es musste der Heilige Geist offenbaren, was das ist, wie das ist. Diese Verpackung. Schau nicht auf die Verpackung, auf das Äußere, schau auf den Inhalt. Der Inhalt ist ausschlaggebend. Und das, was Gott uns gibt, braucht keine Nachbesserung. Da muss nichts mehr hinzugetan werden und muss auch nichts mehr weggenommen werden. Es ist, wie es ist. Und deshalb heißt es in der Bibel immer wieder, so spricht der Herr. Und du musst die Worte lesen, ganz besonders für dich persönlich. So spricht der Herr. Das, was er sagt. Und das, auch wenn heute Gott redet, er wird nie seinem Wort widersprechen. Und es wird komisch und klingt komisch, wenn Gott irgendwo sich widerspricht. Dann spürst du gleich, das kann nie und nimmer der Heilige Geist sein. Wie weiß ich, dass es von Gott kommt? Gott gibt es umsonst. Gott verlangt nicht Geld. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es weiter. Gott macht keine Geschäfte mit seinem Wort. Gott gibt es einfach dem Einfältigen, er gibt aus Gnaden, er gibt, weil du gebeten hast, er gibt sogar, selbst wenn du nicht verstehst, gibt er dir. Und wir haben so viele Gottesworte, die wir nicht verstehen und kriegen wir trotzdem. Wir kaufen uns manchmal Geräte und wir kennen die Bedienung noch nicht und haben keine Ahnung von der Bedienung. Aber wir finden das mit der Zeit raus, wenn wir das öfters gebrauchen, das Gerät oder was es auch immer ist. Man muss nicht alles gleich verstehen, bis in alle Einzelheiten und so weiter. Alles, was uns bedrängt, ist nicht vom Heiligen Geist, Leute, was uns bedrängt. Du musst, du musst, du musst. Hüte dich von Leuten, die dich bedrängen. Du musst dich taufen lassen, du musst den Zehnten geben. Nein, du darfst es, wenn du willst. Es liegt ja an dir. Gott vergewaltigt niemand. Und das ist, wo die Menschen krank werden, wo die Menschen bedrückt werden, wo die Depressionen kommen, die Ängste kommen. Ich kann nicht genug leisten. Gott bedrängt nicht. Er weiß, wie schwach du bist und was du kannst und was du nicht kannst. Er versucht uns nicht über unser Vermögen hinaus. Das ist, was Gott macht. Er guckt dich jetzt an und sagt, ja, bist 1,20 Meter groß, also ich gebe dir nur eine Last zu tragen, die für 1,20 Meter große zugeschnitten ist. Gott gibt dir immer maßgeschneiderte Dinge für dein Leben. Er mutet dir nicht Unmögliches zu. Weißt du, Gott sieht an, ob du nach Afrika gehen kannst oder nicht. Gott sieht und er vertraut dir das, was du kannst. Und er gibt dir den Auftrag, er stärkt dich, wenn du würdig bist, wenn du dich Gott hingibst genug und mit Gott wandelst. Aber er versucht dich nicht. Und wenn du schwache Füße hast, dann sagt er, bleib hier in Deutschland. Du musst also Gott nicht in alle Einzelheiten verstehen. Bruder, Schwester, ist so wichtig. Du musst nicht Gottes Pläne alle bis ins Detail wissen. Und wenn du das wissen würdest, würdest du sowieso nicht verstehen, auch wenn du Details wissen würdest. Wichtig ist, dass er dich versteht. Nicht, ob du ihn verstehst, sondern dass er dich versteht, dass er dich kennt. Dass er sich dir offenbaren kann. Dass er in deine Gegenwart, in deine Nähe kommt. Dass sein Geist dich berühren kann. Dass er deinen Zustand erforschen kann. Weißt du, nicht du sollst Gott erforschen. Theologie. Du wirst verkopft, dein Glaube. Aber fang an, ihn, dich erforschen zu lassen. Wie betet der Psalmist? Erforsche mich, Gott, und erfahre, wie ich meine. Dass ich manchmal ganz komische Gedanken habe. Hä? Gott, erforsche mich und siehe, ob ich auf richtigem Weg bin. Wenn nicht, so stell mich auf den richtigen Weg, lieber Gott. Das ist es. Erforsche du mich. Hör auf mit Theologie. Du kannst Gott nicht begreifen. Alle Himmel, Himmel können Gott nicht begreifen. Aber er kann dich begreifen. Er kann dich verstehen. Du musst ihm nur Zugang geben in deinem Leben. Einfach erlauben, komm Herr Jesus in meinem Leben. Und bete nicht dieses fromme Gebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Weißt du, Gäste gehen nach 3 Tagen. Der Herr möchte bei dir bleiben. Und zwar ein bisschen länger als nur einen Tag, eine Woche. Eine Stunde. Er will für immer bei dir bleiben und sich einquartieren. Und dann musst du ein bisschen zusammenrücken, du und Jesus dann plötzlich mit zusammen. Gott will sich bei dir einquartieren. Er hat ja kein anderes Zuhause. Also die Leute fragen, wo bist du zu Hause? Und Jesus sagt, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber des Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Weißt du, wo Jesus seinen Kopf hinlegen möchte? Bei dir und mir, bei uns. Er will bei uns wohnen. Vielleicht schläft er im Wohnzimmer. Auf der Couch. Gott will durch seinen Geist Zugang bei uns bekommen. Damit, und wenn er Zugang hat, dann trauen sich andere Geister nicht mehr rein in unser Leben. Wenn Jesus ein- und ausgeht, dann kommen die Geister nicht mehr. Und das ist das ganze Geheimnis eines christlichen Lebens. Jesus in mir. Christus in mir. Er will, dass du deine Gedanken gefangen nimmst. Und dass die Gedanken sich gar nicht mehr trauen, bei dir zu kommen. Das ist Gedanken gefangen nehmen. Und er will dich auch durch die Gedanken erreichen. Gott erreicht dich auch, so wie der Teufel, durch Gedanken. Nur durch Gedanken. Bitte in alle Ehrlichkeit, lass uns gar nichts vormachen. Gedanken sind Geister. Gedanken ist Erkenntnis. Gedanken ist Erfahrung. Das sind alles, Gott erreicht uns durch Erlebnisse. Und er will uns zu uns sprechen. Und wie redet Gott? Durch deine Gedanken. Mein Kind, du bist erlöst. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Steht im Wort Gottes. Das widerspricht nicht. Und das, was mit der Bibel nicht widerspricht und deinen Gedanken nicht widerspricht, das ist von Gott. Gott will, dass du seine Stimme hörst, dass du in seinem Stromkreis hineinkommst. Und plötzlich wird es mehr und mehr, Also bei mir fing es an, und ich finde, viele Bibeln sind ganz toll gemacht, da sind immer Referenzstellen. Dann kannst du gleich weiterlesen. Und wenn du einmal angefangen hast, die Bibel zu lesen, da kommst du automatisch durch die ganze Bibel, lies immer die Stellen, was noch eine Stelle ist und noch eine Ergänzung ist und noch vertieft. Und so kommst du in die Tiefe der Gottheit, in die Tiefe des Glaubens hinein. Und dann merkst du plötzlich, ach, das gibt mir Kraft, das ist Vollkorn. Weißt du, zuerst mal fängt Gott oberflächlich an zu wirken, in welcher Form auch immer, durch irgendwelche negative Ereignisse. Das ist, wie so das Angebot kommt. Da bekommst du, der Teufel zeigt dir, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du sein, das kannst du erreichen. Alle Reiche, er zeigt dir alle Reiche. Aber der Herr Jesus Christus, er zeigt den Vater. Und du sagst, du kannst den Vater haben. Und wenn du den Vater einmal hast, hast du alles, was der Vater hat. Das, was mein ist, ist auch dein. Und du hungerst und darbst. So, du sollst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen. Was ist die Wahrheit? Lerne das Wahre kennenlernen. Weißt du, gib dir nicht zufrieden mit irgendwelchen Ramsch, Abfall oder Asche oder was es auch immer ist. Das Geheimnis des christlichen Glaubens ist, du musst fest an Jesus sein, so wie die Rebe am Weinstock. Das ist das Geheimnis. Und das ist, warum ich hier predige und warum ich dich ermutige. Du musst ganz fest an Jesus angeschlossen sein. Ganz fest. Weißt du, der Saft muss fließen. Der Saft Jesu, der Heilige Geist, muss fließen durch dein Leben. Und du musst mit Jesus verwachsen sein. So wie die Rebe am Weinstock. Gottes Segen fließt und wird kommen, sobald die feste Verbindung da ist. Aber sonst, wenn die Verbindung nicht stimmt, wird's, und du nicht angebunden bist an diesem ewigen Stromkreis des lebendigen Gottes, sondern dich an irgendjemand festhältst, an Petrus, Johannes, Jakobus und all diese ganzen Heiligen. Seine Hilfe, Gottes Hilfe kommt, und hört mir bitte zu, sobald die geistliche, göttliche Infrastruktur da ist. Der Unterbau, das Fundament. Sobald diese Infrastruktur da ist. Wir haben vor Jahren Kartoffeln nach Aberschein oder da unten, also auf jeden Fall unten am Schwarzen Meer, zu den Leuten gebracht. Aber das Problem war, die Kartoffeln konnten die Leute nicht erreichen, weil die Infrastruktur nicht stimmte. Diese Container konnten dort nicht gebracht werden, weil die Straßen nicht dementsprechend waren. Was nützt es? Gottes Segen, Gottes Herrlichkeit ist alles da, aber es kommt nicht an, weil die Infrastruktur nicht stimmt. Und so in vielen Ländern der dritten Welt stimmt die Infrastruktur nicht, deshalb kann man diesen Leuten auch gar nicht richtig helfen. Die haben keinen Strom, kein Wasser, keine Straßen, gar nichts. So, wer fest mit Gott verbunden ist, zu dem fließen die Segnungen Gottes. Da stimmt die Infrastruktur. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weißt du, der Heilige Geist ist da, aber der Heilige Geist braucht ein Flussbett. Hört mir zu, der Heilige Geist braucht ein Flussbett, dass es zu uns fließt, sonst verfließt es. Die Herrlichkeit Gottes ist da, die ist alle Tage da, die ist über die ganze Erde da, über die ganze Welt. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, das ist da schon seit 2000 Jahren. Aber der Heilige Geist braucht ein Flussbett, dass es zu mir kommt, zu dir kommt, zu uns kommt. Der Stausee ist voll. Gott hat uns alles gegeben, alles bereitgestellt, aber jetzt brauchen wir so einen Kanal, ein paar Rohre, ein paar Leitungen, die zu uns fließen. Er will die ganze Fülle dir geben, aber bist du bereit aufzunehmen? Bist du offen, dass es zu dir kommt? Wie stehst du vor Gott? Und eine geheimnisvolle Sache ist Begeisterung. Begeisterung vor dem Herrn. Wenn du vom Herrn überzeugt bist, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Wenn du vom Herrn begeistert bist, Jesus ist mein Alles. Er ist mein Alles, er ist mein Brot, mein Wasser, mein Leben, meine Fülle. Weißt du, wenn du von Jesus begeistert bist, wenn du von einer Sache nicht begeistert bist, wirst du nie kaufen. Aber wenn du überzeugt bist, das will ich haben, koste was es wolle. Der Mann, der Kaufmann in der Bibel hat die köstliche Perle gefunden diesen Schatz. Und dann verkauft er alles, was er hat. Und er sagt, die will ich haben, koste, was es wolle. Und so ist es, wenn du begeistert bist. Wenn du einmal entdeckt hast, Jesus, 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 nochmals Jesus und nochmals Jesus. Und nicht Kirche, Gemeinde und Pastor und Papst und Bischof. Jesus, Jesus, Jesus. Dann verkaufst du alles nacheinander. Machst Ausverkauf zuerst einmal, damit du Jesus dir erstehen kannst. Das göttliche Angebot funktioniert erst, wenn du begeistert bist. Die Perle will ich haben, koste was es wolle. Die Bibel ist so ein Katalog, da solltest du mal angucken. Tja, es ist tatsächlich passiert, da besucht ein Pastor eine Familie und sagt, er nimmt seine Bibel nicht mit. Und beim Hausbesuch sagt er zum Hausvater, könnt dem Kind bringt das Buch, das wir immer lesen, und dann kommt er mit dem Quellekatalog. Weil das war was die immer lesen, damals nach dem Krieg. Bringt das Buch, das wir immer lesen, gemeint war die Bibel. Was liest du? Im Gotteskatalog sind die Angebote da. Jesaja 55, lass mich ganz kurz schnell da durchstreifen. Jesaja 55, Vers 1 bis 3. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zu mir, um Wasser zu kaufen. Und zwar auch ihr, die ihr kein Geld habt, kauft es umsonst, esst umsonst. Ist das nicht toll? Umsonst darfst du essen, umsonst darfst du es kaufen. Kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch, nicht nur Wasser. Wir müssen wieder lernen, umsonst bei Gott uns einzukaufen. Umsonst. Nicht stehlen, das ist Diebstahl. Aber umsonst einzukaufen, nimm alles, was hier ist, gehört dir. Das ist für dich. Und du bist kein Dieb. Viele Christen kommen sich wie Diebe vor, sie denken, die bestehlen den lieben Gott. Du kannst den lieben Gott nicht bestehlen. Der hat viel zu viel. Warum zählt ihr Geld für das da, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst? Warum gebt ihr das her und es macht euch nicht satt? Hört doch auf mich. Hört der Predigt heute Abend zu. Hört auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch mit Köstlichkeiten laben. Was ist denn das wieder? Laben. So im Öl schwimmen, im Fett schwimmen. Laben. Hört auf Gott, fang an auf Gott zu hören und du wirst dich laben, erquickt werden, glücklich sein. Da kommst du raus aus dieser Talsohle. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch und schenkt uns voll ein. Er salbt mein Haupt mit Öl, das ist Laben. Neigt eure Ohren her zu mir. Hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch meine beständigen Gnaden Davids geben, was das alles ist. Nicht nur eine Gnade Davids. David hat viele Gnaden gehabt. Sonst wäre er nie David geworden. David hat so viel Gnade von Gott bekommen, in so vielen Bereichen seines Lebens. Und ich will euch geben, die Gnaden Davids. Hört zu. Weißt du, deshalb benutze ich die Gemeinde hier als Predigtstätte, damit ich das weitersagen kann, damit Menschen hören, was sie bekommen können. Ich möchte einen Schlüssel geben. Die Tür musst du selber aufschließen zu den Schatzkammern Gottes. Du musst den Tresor Gottes öffnen. Das bist du. Und Gott hat dir den Schlüssel gegeben und das Pinwort gegeben. Und nur du kannst es öffnen für dich. Durch die Predigten entdeckst du deine Talente, was Gott alles so in dir hineingelegt hat. Entwickeln musst du die Talente selber. Du musst herausfinden, wozu tauge ich? Wozu bin ich fähig? Wozu bin ich nicht fähig? Du musst deine Schätze entdecken. Weißt du, viele arbeiten nur an ihren Komplexen. Arbeite nicht an deine Komplexe. Arbeite an deine Schätze, an deine Werte. Das, was du hast. Und erhalte fest, dass niemand deine Krone raube. In den Predigten hier, und das ist, ich bin so ein Vertreter. Weißt du, der Vertreter versucht immer zu verkaufen. Ich versuche, dir Gott zu verkaufen. Komm, nimm's an, das ist für dich. Gott will dich segnen, Gott will dich stärken. Das ist meine Aufgabe als Prediger. Wie Gott dich verändern will, auch wenn du gescheitert bist, gib dich nicht auf. Gott kann aus nichts was machen, was Wunderbares. Gott hat dir alles gegeben, was du zu einem gottseligen Leben brauchst. Das ist alles gegeben. Und ich bin so begeistert von meinem Gott. Ich möchte nichts anderes haben. Kein Buddha, kein Mohammed, kein einen Götzen, nein, ich möchte nur Jesus haben. In ihm liegen verborgen alle Schätze der gesamten Schöpfung, des gesamten Kosmos. Petrus schreibt, 2. Petrus 1, Vers 4, uns sind die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Uns, dir, mir, uns allen sind die größten allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde dieser Welt, an euch, dir. Du musst die Angebote nur bestätigen. Das will ich. Heutzutage geht es ganz einfach im Computer. Du musst nur anklicken. Du musst nur anklicken. Und dann läuft es automatisch. Und dann kommt es in deinem Einkaufskorb. Nur anklicken. Weißt du, durch die Predigten möchte ich dir nur Mut machen. Fang an, die Dinge, die Gott zu deinem gottseligen Leben dir gegeben hat, dass du Gott selig bist. Viele sind nur materiell selig. Ja, wenn es mir gut geht, kann ich glücklich sein. Nein, wenn du Gott begegnet bist, bist du Gott selig, dann kannst du glücklich sein, auch wenn es dir dreckig geht. Auch wenn es dir miserabel geht. Auch wenn es unten durchgeht, kannst Gott selig sein. Oh, Halleluja. Mir ist wohl, in dem Herrn. Vor lauter Wohlsein. Dann fragt man sich, ja, wie machst du das? Ja, ist es dir gegeben, die Gottseligkeit? Guck mal, die Seligpreisung. Jesus beginnt das Evangelium, oder das Evangelium, das Neue Testament beginnt mit Seligpreisung. Und durch die ganze Bibel gehen die Seligpreisungen. Wir haben 40 Seligpreisungen im Neuen Testament. Und selig die geistlich Armen. Nicht die Reichen sind selig. Selig sind die Friedfertigen, die Sanftmütigen, die reines Herzen sind. Die sind selig. Nicht die Perfekten, sondern die ein reines Herz haben. Du kannst schwarz sein und doch ein reines Herz haben. Ein weißes Herz haben. Du kannst gelb sein und du kannst farbig sein, kannst voller Schmutz und Dreck sein und trotzdem ein reines Herz haben. Denn das innen drin ist ausschlaggebend und nicht, was außen drum herum ist. Gott schaut nicht auf deine Schale, auf den Körper, wie gebrechlich er ist, wie schwach er ist, wie krank er ist. Er schaut auf das Herz. Und du hast ein gutes Herz, glaub mir das. Aber du musst, das reicht noch nicht aus. Du brauchst das reine Herz, nicht nur das gute Herz. Es ist uns alles gegeben. Ich predige, versuche einfach zu sagen, schau auf Jesus radikal. Das ist nicht immer leicht. Da sind so viele Wolken, so viele Nebeneffekte, was ich ablenken möchte, was ich in die Knie zwingen möchte. Weißt du, der Teufel möchte, dass du aufgibst, aber schau auf Jesus. Ganz einfach, schau auf Jesus. Das ist so einfach. Jeder Narr kann das tun. Du musst nicht intelligent sein und Philosophie und Theologie und Psychologie studiert haben. Wie macht man das alles? Auf Jesus schauen ist so einfach, so simpel. So simpel. Halte nur das fest, was Gott in dich gelehrt hat, wie er dich geführt hat. Halte nur an dem fest. Du musst nicht so klug sein, dass du alles verstehst. Halte dich nur an dem, was Gott dich gelehrt hat. Durch Schmerz, durch Verlust, durch Enttäuschung, was er dich gelehrt hat, durch Schwierigkeiten, durch Ängste, durch Verluste. Weißt du, wir haben viel gelernt. Da hast du plötzlich gemerkt, das ist alles nichts wert. Alles ist auf Plunder, nur vergänglich. Alles ist nichtig. Halte fest an dem, was er dich gelehrt hat, was er in dir hineingepflanzt hat. Halte an dem fest. Weißt du, du kannst nur beten. Und manchmal ist es mehr als genug, wenn du beten kannst. Du musst nicht noch singen können und predigen können. Schau in deinem Leben auf die Werke Gottes, was er schon getan hat. Nicht, was noch zu machen ist, sondern was er schon getan hat, der dir deine Sünden vergibt und so weiter. Und du hast schon Vergebung der Sünden. Dass du nicht mal an gestern und vorgestern denken musst und was früher mal war. Du kannst jetzt alles abhaken, abhaken, abhaken. Schau auf deine Erlösung und schau nicht auf das, was der Teufel tut. Er ist derjenige, der die Probleme dir verursacht und dir Angst und Panik macht. Schau nicht auf das Negative, was dein Leben erschüttert. Wenn wir die Menschen der Bibel anschauen, und ganz besonders die Menschen des Glaubens anschauen und so weiter, die haben alle schwere Schicksalsschläge ertragen müssen und hinnehmen müssen und haben noch Danke gesagt dazu. Weißt du, schau rein. Schau dich mal um, lies Biografien, ich lese gerne Biografien, es begeistert mich. Der hat durchgehalten, der hat gekämpft, der ist durch die Wüste gegangen. Sie haben zum Teil alles verloren, ihnen wurde alles genommen. Sie mussten fliehen, sie wurden ausgeraubt, sie wurden diskriminiert. Huhuhuhuhu. Bist du noch da? Ja, ja. Verstehst du? Das erleben die alles. Und trotzdem sind sie standfest geblieben. Sie haben sich nicht abbringen lassen. Noah baut 120 Jahre an der Arche. Hebräer 11, lies mal, was da alles passiert ist. Und die anderen haben es nicht bekommen. Und sie haben trotzdem festgehalten, weil sie wussten, wir haben was Besseres. Und solange du nicht weißt, dass du was Besseres hast, wirst du nie begeistert in die Zukunft blicken. Sie waren nicht immer die Helden, die starken Helden, diese großen Helden. Die sind durch große Nöte gegangen, durch viel Elend, durch viel Wasser und Sturm. Sie waren nicht immer siegreich. Sie waren nicht immer stark. Sie waren nicht immer erfolgreich. Aber sie haben am Schluss mit erhobenen Hauptes Gott gegenüber getreten. Wir haben gekämpft, den guten Kampf des Glaubens. Sie blieben Gott treu in ihrer Berufung. Sie wurden erschüttert und erschüttert und erschüttert. Aber sie rechneten immer wieder, Gott wird uns helfen. Wir werden wieder hochkommen. Das Unkraut, diese Schlingpflanzen werden mich nicht verschlingen. Und die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, immer wieder neu aufgerafft. Und das ist das Geheimnis eines siegreichen Lebens. Das ist, was im Angebot Gottes ist. Du stehst immer wieder auf. Und du solltest immer wieder aufstehen. Wenn du schwach bist, steh auf. Steh auf. In den dunkelsten Stunden ihres Lebens haben sie gesungen, statt geheult, geklagt und gejammert. Sie haben gesungen. Sie hatten nichts. Sie hielten sich nicht an den schlechten Nachrichten. Auch wenn sie keine Nachricht hatten, sie hielten sich an die zu alten Verheißungen Gottes, auch wenn sie uralt waren und verstaubt. Sie haben sich festgehalten an diese uralten Nachrichten Gottes. Hör nicht auf die schlechten Nachrichten. Du hast genug mehr als schlechte Nachrichten. Und das wird eines der Themen sein hier. Wir haben gute Nachrichten, wir haben ein gutes Wort. Hör nicht auf die schlechten Nachrichten. Das Positive hat die Gläubigen geprägt. Das Gute, das Geistliche, das Göttliche, das hat sie geprägt. Wenn wir Nöte und Schwierigkeiten haben, sollen wir einfach die Helden des Glaubens studieren. Einfach studieren. Hudson Taylor, William Carey, David Livingston, Georg Müller. Studier mal diese Glaubenshelden. Das sind alte Glaubenshelden. Ich bin in England mit meinem Sohn und es war in Bristol und dann stehen wir da irgendwo, nein, Glasgow war das zuerst einmal. Da stehen wir auf dem Platz und gucken uns verschiedene Häuser da an und da ist eine kleine Gruppe, dachte eine Freiversammlung. Und dann liest jemand etwas aus einem Buch, das hat der John Knox, das war ein Reformator Schottlands, das hat er gehabt und wir beten jetzt im Namen Jesu, lieber Gott, gib uns den Geist von John Knox. John Knox hat so gebetet, wenn er gebetet hat, hat Maria Stuart gezittert. Maria die Blutige, also jemand, der eine Königin, englische Königin, die gegen Gott und Reformation und Glauben gekämpft hat. Und dann er betete, gib uns den Geist von John Knox. Wir sind in Bristol und treffen wieder so ein paar Leute, total andere. Die haben so eine Kampagne durch England gemacht. Wir wollen den alten Geist wieder erwecken, was die hatten. Gib uns den Geist von Georg Müller, diesen weißen Vater von Bristol. Gib uns diesen Geist von Georg Müller. Bete, gib uns den Geist von Noah, gib uns den Geist von Moses, gib uns den Geist von Josua, gib uns den Geist von Jeremia, gib uns den Geist von Jesaja, gib uns den Geist von Daniel, gib uns den Geist von Hosea, gib uns den Geist von... Und dann kannst du anfangen. Da hast du eine ganze Menge zu tun. Da siehst du, wie viel Hausarbeit du noch hast. Weißt du, wir müssen wieder zu den Quellen zurückgehen. Gottes Brünnlein haben Wasser die Fülle, habe ich am Anfang gelesen. Weißt du, ich bin begeistert von der Gospelmusik. Ich mag Gospelmusik. Warum? Weil die Gospelmusik und Gospelgesang drückt den Glauben aus. Und diese ganze Gospelmusik entstand auf den Sklavenplantagen Amerikas, wo sie die Baumwolle pflückten und so weiter und die Peitsche da hinten war. Und sie haben, we shall overcome. Wir werden überwinden. Diese Musik, diese Lieder, dieser Glaube wurde ausgedrückt. Wir werden überwinden. Sie drücken ihre Sehnsucht aus, ihre Hoffnung aus. Geschwister, wir sollen wieder unsere Hoffnung ausdrücken und nicht den Verstimmungen nachgeben. Gott hat uns so viel Positives gegeben. Evangelium heißt gute Nachricht. Und die Wurzel von guter Nachricht ist, wir haben gesiegt. Der Marathonläufer, 300 vor Christus, der hat die Nachricht gebracht. Wir haben gesiegt. Und dann gingen die Jalousien hoch, die Lichter brannten wieder und man hat wieder geputzelt. Wir haben gesiegt. Das ist Evangelium. Weißt du, nicht diese Verstimmungen. Der Teufel versucht, unsere Saiten zu verstimmen, ständig. Durch Kälte und durch Hitze. Da verstimmen sich die Saiten an einem Instrument. Die Saiten müssen wieder ganz neu gestimmt werden. Herr, ich schaue auf dich. Ich schaue auf dich. Ich konzentriere mich auf dich. Und das bringt Spannung in meinem Leben. Das ist schon wahr. Weißt du, ich bin zwischen zwei Welten plötzlich, dazwischen irgendwo. Spannung. Wegsehen. Wegsehen von dem und noch mehr auf Jesus schauen. Bring deine negativen Gefühle, jetzt gefangen nehmen die Gedanken und die Gefühle, bring sie zu Jesus, diese negativen Gefühle, diese negativen Gedanken, und lass sie dort eingesperrt sein, unter dem Gehorsam Christi. Wir sollen die Gedanken unter dem Gehorsam Christi gefangen nehmen. Einfach im Namen Jesu, nein! Dir werden die Dämonen, die negativen Gedanken nicht folgen. Die werden vor dir nicht kapitulieren. Die werden vor dir nicht die Hände strecken und sagen, ich ergebe mich. Aber wenn du sagst, im Namen Jesu. Deshalb sagt die Bibel, lasst uns die Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Deine Entscheidung ist wichtig, ob du mit Gott zusammenarbeitest oder nicht. Du bestimmst die Resultate. In dem Augenblick, in dem du Jesus als die starke Waffe in die Hand nimmst. Du darfst nichts dem Zufall überlassen, Bruder, Schwester, in aller Liebe. Red mit Gott, hör die Predigt, der Glaube kommt aus der Predigt. Lass dich vom Heiligen Geist und von der Liebe Gottes leiten. Du darfst nicht dem Zufall überlassen und sagen, ich kann nichts dagegen tun. Du kannst unheimlich viel dagegen tun. Gott vor dir stellen. Er will dein Schild und Schirm sein. Weißt du, der wahre Glaube, wenn ich so meine Kinder oder meine Enkelkinder anschaue, weißt du, der wahre Glaube ist wie ein Malbuch. Hast du schon ein Malbuch gesehen? Da ist alles schon vorgezeichnet. Du musst nur noch die Farbe nehmen und ausmalen. Also Dreijährige, die können sogar malen wie Künstler. Es gibt sogar Gemälde, du kannst auch ausmalen, Gemälde. Nur ausmalen. Die Striche sind schon da, die Punkte sind schon da. Malbuch. Der Glaube ist so ein Malbuch. Die Bibel ist wie ein Malbuch. Das ist schon alles schon vorgemalt. Du musst nur noch ausmalen. Und die Farbe bestimmst du, mit welcher Farbe du was malst. Gott hat dir den Glauben gegeben. Und er sucht nur Menschen, die das jetzt ausmalen. Das Fundament muss stimmen, aber die Fassade, darüber kann man sprechen. Gott will deine Lehre übernehmen. Diesen leeren Platz, wo auch immer ist. Weißt du, wenn du einen Gedanken gefangen nimmst, dann musst du auch wieder diesen Platz besetzen, wo er der Feind hier war. Du musst diesen Platz besetzen. Und dann musst du mit guten Gedanken besetzen. Und mit guten Gedanken füllen. Es reicht nicht aus, nur einen Gedanken gefangen nehmen und dann raus. Nein, du musst diese leeren Plätze besetzen. Mit guten Gedanken, mit Gottes Worte. Und dann wirst du heil. Die Farben, was ist alles vorgegeben? Das musst du jetzt ausmalen. Grün, gelb, blau, lila. Es ist dir überlassen, wie du das machst. Gott will, dass du wieder dein Leben lebst, dass deiner Seele wieder gut geht. Wer fest mit Gott verbunden ist, mit Gott wandelt, mit Gott lebt und so weiter, der wird auch richtig beten. Gott hat uns das Gebet gegeben. Das Gebet ist eine ganz starke Waffe. Und jeder Mensch, bevor er irgendwie was anderes tut, er versucht immer zu beten. Selbst Atheisten beten. Jeder kann beten. Und wahre Christen, die können beten. Die reden mit Gott, so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Die versuchen da nicht theologisch, griechisch, lateinisch, hebräisch oder sonst was. Nein, vergiss das ganze Käse. Gott hört in deiner Muttersprache, in deinem Dialekt. Auch wenn du stotterst, Gott hört dich. Gott hört dich. Weißt du, es ist so wichtig, dass du das Bild ausmalst, das Gott dir gegeben hat, vom Wort Gottes her. Und dann als nächstes, Gott hat alles in dir hineingelegt, was du brauchst zu einem gottseligen Leben, dass du eines Tages Frucht trägst. Auch das bist du veranlagt. Du hast alle Veranlagungen in dir drin. Man sieht es dir gar nicht an. Was Gott dir zumutet und was er dir zutraut. Weißt du, du solltest auch dich befreien von diesem ganzen Komplexen, was dein Leben so bedrängt und beengt. Gott hat dich zur Freiheit berufen und er hat das Werk angefangen. Und hör zu jetzt, schnall dich an. Er hat das Werk angefangen und du vollendest. Halleluja. Ich sage Amen. Ich stehe dazu gerade. Ich vollende. Gott hat bei mir angefangen, hat mir den Stoß gegeben, den Ruck. Und jetzt muss ich das weitermachen, bis Jesus wiederkommt. Wirket, solange es Tag ist, bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Er hat das Werk angefangen und ich soll vollenden. Nicht der liebe Gott. Er sorgt dafür, dass ich vollende, dank seiner Gnade und seiner Kraft. Er steht mir bei, er spornt mich an, er ermutigt mich, aber ich muss tun. Gott hat keine anderen Hände als meine Hände und keine anderen Füße als meine Füße. Und der Sinn deiner Erlösung ist deine Wiederherstellung zu deiner Bestimmung. Du kannst nichts dafür, dass du im Ghetto, Konzentrationslager oder sonst wo in der Sünde geboren worden bist, im Bettlerhaus, kannst nichts dafür. Aber du kannst etwas dafür, dass du wieder rauskommst aus diesem Schlamassel und dafür sorgst. Wir sind alle Todeskandidaten und dem Tod ausgeliefert. Aber du kannst dem Teufel entlaufen. Ich habe in Süddeutschland in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der war Bäckermeister, ist Rentner geworden, dann ging er in Pension und dann fragte er mich, was soll ich aus meiner Bäckerei machen. Er hat aus der Bäckerei Teestube nachher gemacht und an dieser Bäckerei hat er ein ganz tolles Schild an der Hauptstraße von Stuttgart gehabt, Stuttgart West. Dann hat er geschrieben, also das war sein Leben, seine Lebensgeschichte, hat er dort alles in ein paar Zeilen hingebracht, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und da stand, und die Leute kamen da und gucken, nicht mehr Bäckerei so und so. Jetzt ist diese, das ist, was Gott gewirkt hat in seinem Leben. Selig gestorben. Und du bist hier, dem Teufel die Rechnung zu verderben. Dafür bist du da. Und es ist manchmal sehr schwierig, dem Teufel die Rechnung zu verderben. Seine Pläne zu durchkreuzen. Meistens erlauben die meisten Christen, dass ihnen die Pläne, die Lebenspläne durchkreuzt werden. Aber du sollst lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu, dem Teufel die Pläne zu durchkreuzen. Ich mache da in Neukölln eine Beerdigung und dann komme ich raus und sage, Bruder, sowieso, auch ein Pastor einer evangelischen Freikirche, kommt raus und sagt, Bruder, was machst du eigentlich? Ja, weißt du, ich mache Beerdigung für Leute, die nicht in der Kirche sind. Sage ich, mache ich hier auch. Dann sagt er, weißt du was, wir nehmen dem Teufel die Macht, wir bringen die Leute, wir verscharen die Leute nicht wie Hunde, sondern wir sprechen wenigstens ein Gebet, ein Vater unser, und wir segnen die Menschen und legen den Leib in die Hände Gottes. Und ich finde es richtig und wichtig, dass wenn Menschen sterben, nicht einfach verscharrt werden und wie Hunde, sondern dass man noch ein Gebet spricht und in Gottes Hände legt. Wir durchkreuzen dem Teufel die Rechnung. Der hat gedacht, jetzt hat er die Leichnam. Der Teufel streitet auch um den Leichnam. Glaub mir, solange der Mensch noch, die Leiche noch da ist, streitet er um die Leiche. Wie auch immer. Der stritt um den Leichnam Moses. Und da kam der Erzengel Michael und hat widerstanden und hat gesagt, von wegen. Ich beerdige den Moses. Und wir beerdigen dich. Deshalb ist ein Teil der pastoralen Arbeit, dass Menschen beerdigt werden. Dass sie nicht verscharrt werden wie Hunde. Dass sie in Gottes Hände gelegt werden. Die gehören Gott. Auch der Leib ist von Gott geschaffen. Denn Leib, Seele und Geist müssen unversehrt sein, werden und bleiben bis an den Tag Jesu Christi. Was Gott nachher macht, Gott ist der Herr über Leben und Tod, nicht wir. Aber wir legen bewusst das Leben der Menschen, den Leib des Menschen, den Geist des Menschen oder was der Mensch gewesen ist, seinen Namen in die Hände Gottes. Da sind sie gut aufgehoben bei Gott. Ich mache mir keine Sorgen. Und wie viele hundert oder tausende Berliner habe ich schon zu Grabe getragen und ganz bewusst in die Hände Gottes sie gelegt. Wir dienen dem lebendigen Gott. Der Herr ist über Lebendige und Tote. So, nur nebenbei. Wir haben das große Angebot Gottes. Die meisten Leute schöpfen es gar nicht aus. Die haben gar keine Ahnung, was der liebe Gott alles zu geben bereit ist und was er uns alles gibt. Begreife. Weißt du, Gott hat dich ausgesucht vor Millionen von Menschen, dass du gerade hier sitzt und Jesus zuhörst. Du kannst nichts dafür, dass du als Mann oder Frau geboren worden bist oder wie auch immer, dass du in Europa geboren bist oder dass du in einem guten Haus geboren bist oder in einem schlechten Haus. Das hast du nichts rausgesucht. Aber Gott hat dich jetzt gerufen, dich berufen. Du bist nicht gefragt worden, ob du dieses Leben leben willst, ob du diese Familie haben willst oder nicht. Du bist nicht gefragt worden. Du bist nicht schuld an deinem Schicksal. Viele Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Nein, Gott hat dich gewollt und du bist jetzt hier, so wie du bist, groß oder klein. Du musst jetzt dein Leben annehmen aus der Hand Gottes Und das ist so wichtig, dass Menschen sich selbst annehmen. Die nehmen alles an, bloß nicht sich selbst. Fang an, sich selbst anzunehmen. Ich bin von Gott gewollt. Meine Mutter wollte mich abtreiben, die wollten mich vergasen und die wollten das mit mir machen und jenes mit mir machen. Aber Gott hat mich gewollt, Halleluja. Ich bin immer dem Teufel von der Schippe noch gesprungen. Und das macht mich glücklich. Gott hat mich gewollt. Ich kann nichts dafür, dass ich schwache Gesundheit habe. Ich meine jetzt nicht mich, sonst pauschal. Ich rede pauschal hier, dass ich irgendwie, ja, vieles nicht verstehe, nicht begreife. Das spielt keine Rolle. Gott hat mich gewollt. Mit großem Verstand und mit kleinem Verstand. Und Gott hat einen Plan für mich. Und ich sage dir noch ein Geheimnis, ob du es verstehst oder nicht. Wenn es nicht verstehst, dann lass es bleiben. Das, was nichts ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt. Das, was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich erwählt. Gott hat nicht die Gescheiten sich erwählt, sondern die Naiven, die Einfältigen. Warum? Damit er zunichte mache die ganze Superstars. Damit er zunichte macht. Lerne einfach zu sehen, wie Gott dich erwählt hat. Weißt du, schau nicht auf deine Wüstendasein, schau nicht auf deine Schwachheiten, schau nicht auf deine Unzulänglichkeit. Er hat dich erwählt, so wie du bist. Lerne, mit deinem Mangel zu leben. Weißt du, Gott wird eines Tages deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Ich bin so dankbar meinem Herrn und Heiland, dass er nicht auf das Äußere schaut, wie reich die Leute sind oder wie die Leute sind. Oder wie weit sie schon geistlich gediegen sind. Es ist nicht ausschlaggebend, wie super geistlich du bist. Ich werde nie vergessen, da bekehrt sich eine russlanddeutsche Frau, die kann nicht einmal richtig Deutsch. Und wird gläubig und ist über 80 und die konnte nicht einmal getauft werden. Und dann muss sie die Beerdigung halten für diese russlanddeutsche Frau. Und das war in Stuttgart. Die hat gerade die Gnade erfasst. Jesus, komm in mein Leben und so weiter. Dieses Gebet nachgebetet und einige Wochen später verstarb sie. Und jetzt muss ich predigen und ich weiß nicht, was ich predigen soll. Das steht da und sagt, lieber Gott, gib mir das richtige, passende Wort. Und Gott hat mir so ein passendes Wort für diese arme Frau gegeben, russlanddeutsche Frau. Er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Die Frau hat vieles nicht begriffen, wahrscheinlich überhaupt nichts begriffen, aber sie hat nur Jesus begriffen. Komm in mein Herz, Herr Jesus. Das hat sie noch nachsprechen können. Und so weiter. Und Gott wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Du, während wir durch die Tore der Ewigkeit gehen, in dem Augenblick werden wir überkleidet, werden wir verwandelt, werden wir veredelt, wir werden plötzlich so, wie wir wirklich hätten sein sollen. In dem Augenblick, wenn ich hier diese Welt verlasse, heute, jetzt hier und in diesem Augenblick, gehe da durch diese Tore, bin ich im Himmel, in einer anderen Welt. Plötzlich bin ich nicht mehr der alte Matthäus, plötzlich bin ich ein ganz neuer, total verändert. Hier bin ich vielleicht pucklig und zitterig gewesen, armselig, und plötzlich stehe ich da stramm. Ich sag dir, die Stunde der Verwandlung wird kommen für uns alle, die Stunde der Vollendung. Und es geht, in einem Augenzwinkern werden wir verwandelt. Nicht nur bis, wenn wir entrückt werden. Nein, jeder, wer stirbt und in den Himmel geht, wird von einem Augenzwinkern zum anderen, so schnell kann er gar nicht gucken, verwandelt werden. Steht in der Bibel. Er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Lerne mit deinen Schwierigkeiten zu leben. Lerne mit deinen Krankheiten zu leben. Dein Mangel zu leben, was es auch immer ist. Tu das, was du kannst. Das ist, was Gott mir als Botschaft für heute Abend gegeben hat. Und das andere überlass einfach Gott. Sehe dich mit den Augen Gottes. Du bist ein Ebenbild Gottes, von Gott geschaffen. Der hat mich wunderbar gemacht. Auch wenn ich abstehende Ohren habe. Und eine Glatze. Jesus ist für dich gestorben. Hör mal, als ich das lese, wo ich das lese, er ist für mich gestorben. Wir sind teuer erkauft. Was glaubst du nur, was du dem Heiland gekostet hast? Und Gott investiert jetzt alles in dir. Jesus hat diese Schrottimmobilie Matthäus aufgekauft. Und jetzt macht er aus dieser Schrottimmobilie, was keiner mehr haben will, ein Schmuckstück, ein Palast, eine Villa. Er hat dich aufgekauft. Stell dir mal vor, für Appel und Ei. Keiner wollte dich mehr haben. Und gerade dich hat er genommen und jetzt reinigt er dich, heiligt er dich und macht etwas Wertvolles, etwas Wunderbares draus. Er hat uns alle aufgekauft, der Herr Jesus. Halleluja. Wir sind alle herabgekommen gewesen, abgewirtschaftet. Wir haben sowieso keinen Gewinn mehr abgeworfen. Man hat sich nichts mehr von uns versprochen, aber gerade deswegen hat er uns erwählt und jetzt macht er was Wunderbares draus. Und Gott ist an dir interessiert. Und noch ein paar Gedanken ganz schnell. Er ist nicht an deiner Arbeit interessiert, nicht an deinen Leistungen interessiert, nicht an deinem Zustand interessiert, nicht an deine Gefühle interessiert. Er ist auch nicht an deinem Gewissen interessiert. Er ist an dir interessiert. Er ist an dir interessiert. An diese alte Bruchbude. Er ist an dir interessiert, so wie du jetzt bist. Niemand will dich haben oder wollte dich haben. Voller Altlasten. Alle haben dich abgelehnt. Und er sagt, aus dem kann ich noch was machen. Gott hat geheime Pläne mit deinem Leben. Du bist für Gott hier, für seine Ziele, um einfach seine Herrlichkeit zu realisieren. In der Bibel heißt, harre meine Seele, harre des Herrn. Harre auf Gott. Und du wirst noch mich loben und preisen. Du bist ein Eigentum Jesu und das sollst du nur bleiben. Mehr nicht. Gott will nicht mehr, dass du bist als sein Eigentum. Und jetzt muss abwarten, bis er kommt und dann diese alte Bruchbude in Besitz nimmt. Die muss noch mehr zusammenfallen, diese alte Hütte. Ja, die darf noch zusammenfallen, wo absolut niemand mehr was haben will von dir. Und jetzt kommt der Herr. Und du musst nur aufpassen, dass niemand Fremdes sich da einnistet. Dass niemand anders anfängt, dich zu verbessern, zu veredeln. Der Herr wird es schon machen, bei seiner Wiederkunft. Wir werden in einem Augenblick überkleidet werden, sagt die Bibel. Stell mal vor, plötzlich, ganz neu. Kleine Kinder in evangelischen Kreisen, vielleicht auch in katholischen, weiß ich nicht, aber in evangelischen, da lernen sie beten, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und das sollte auch in dein Gebet sein, auch wenn du kein Kind mehr bist, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und wenn das der Fall ist, dann ist kein Platz für Sünde, kein Platz für den Teufel, kein Platz für irgendwelche Ängste oder sonst was. Dein Leben ist die Baustelle des Herrn. Er arbeitet in deinem Leben. Satan will dich schwach machen, will dich anklagen, will die Arbeit Gottes in dir irgendwie verhindern. Aber sei getrost und sei gelassen. Der das Werk angefangen hat, ich darf jetzt mit Gottes Hilfe vollenden. Das Haus wird fertig werden. Das Haus wird saniert werden. Das wird mal schön aussehen. Und wenn ich denke nur ein paar Objekte in der DDR, in der früheren DDR, die sind ganz total runtergekommen. Schlösser, oder ja, schöne Häuser, die einmal Gutsherrenhäuser waren, die waren so runtergekommen, wenn du heute stehst, was die Leute daraus gemacht haben, Schmuckstücke. Und die Sache ist, was kann der liebe Gott aus dir und mir machen? Ein Schmuckstück für die Herrlichkeit, dass die Engel stehen und die Engel gelüstet zu schauen, was da draus wird aus dir und mir. Die gelüstet es. Und der Tag wird kommen, wo die Engel nur noch Kopfschütteln und sagen, danke Vater, was du aus diesem Kerl, aus diesem Mädel gemacht hast, was du daraus gemacht hast. Gott will große Dinge durch dein und mein Leben wirken. Das ist im Angebot drin. Vollpension. Ich könnte jetzt eine neue Predigt halten. Aber da steckt so viel drin, Bruder, Schwester. Jesus starb für mich, als ich noch gottlos war. Römer Kapitel 5, Vers 6. Seine Kraft ist immer noch wirksam in mir. Er hat mich erwählt, als ich noch in sündigem Zustand war, im schlechten Zustand war, miserablen Zustand war, hat mich erwählt. Und er ist derjenige, der jetzt mir das Wollen schenkt. Und jetzt hör mal dieses Vollenden. Er schenkt mir auch das Vollenden. Er gibt mir das Wollen und er gibt mir auch das Vollenden. Dass ich das fertig kriege. Dass ich durchhalte bis zum Schluss. Dass er mir das gibt, was ich brauche. Und Gott gibt mir immer wieder was Frisches. Jeden Tag was Frisches. Er gibt mir nie im Voraus. Ich hätte gerne viel mehr im Voraus. Dass ich so ausgesorgt habe für den Rest der nächsten 10, 15 Jahre. Aber Gott gibt immer für den Augenblick. Wenn er mehr geben würde, würde der Teufel mir alles auffressen. Er gibt immer für den Augenblick. Für das, was ich brauche. Und deshalb, Gottes Angebot ist, du wirst alles bekommen, was du brauchst. Und dann werden wir eines Tages gefragt, wenn wir im Himmel sind, habt ihr je Mangel gehabt? Und du wirst sagen, nee, Herr, eigentlich nicht. Wir sind gut durchgekommen. Auch wenn wir Rente gehabt haben, Sozialhilfe, Hartz IV oder auch manchmal nichts gehabt haben. Aber du hast uns immer wunderbar durchgebracht. Du hast uns wunderbar durchgebracht, wie ich lebe. Und deshalb Danke Gott für jeden Augenblick. Freu dich über jeden Augenblick, genieße jeden Augenblick. Das ist der Weg, den ich dir jetzt durch das Angebot Gottes weitergeben möchte. Freu dich für jeden Augenblick. Und morgen machen wir weiter. Wie wird man stark in der Freude Gottes im Glauben? Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen und anbeten. Gott will uns immer was Frisches geben. Weißt du, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht am Ziel, aber jeden Tag was Frisches. Wir werden wieder aufgefrischt. Die Seite wird frisch gemacht, die Seite wird frisch gemacht, alles wird frisch gemacht. Gott erfrischt meine Seele. Vater, ich danke dir, dass du die Herzen deiner Kinder erfrischt und dass du jeder Seele Kraft, Mut und Zuversicht gibst. Du brauchst vielleicht was von Gott. Streck deine Hände aus zum Himmel. Erwarte was vom Himmel. Erwarte nichts von mir. Erwarte vom lieben Gott. Der liebe Gott ist so reich, so reich. Da kommt niemand ihm bei. Er sagt, meines Gold und Silber. Es geht nicht um Materielles. Aber Gott will dir das geben, was du brauchst. Deinen Mangel will er ausfüllen. Geistlichen Mangel, seelischen Mangel, persönlichen Mangel. Vater, füll den Mangel deiner Kinder aus. Denn du sagst, ich bin der gute Hirte. Und die Kinder Gottes dürfen sagen, mir wird nichts mangeln. Lass uns zusammen sagen, mir wird nichts mangeln. Vater, ich danke dir, dass wir das wissen dürfen. Mir wird wirklich nichts mangeln. Halleluja. Es wird nicht an nichts Gutem fehlen. Wir werden nichts vermissen. Wenn wir dir nachfolgen, wir werden nichts vermissen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein treuer Vater bist. Ein guter Vater bist. Und dass du deinen Kindern nicht Steine anbietest, sondern Brot und dass so ihnen nicht Schlangen anbietest, sondern Fische, gute Fische. Halleluja, ohne Gräten. Vater, ich danke dir und ich preise dich und bete dich an. Amen.